Ja, also meine berufliche Tätigkeit findet im Wiener AKH statt. Also ich bin dort auf der Klinik für Arbeitsmedizin angestellt. Das ist eine eigene Abteilung im AKH, eine interne Abteilung, die eben besteht aus einer Bettenstation, aus einer Ambulanz und aus einem großen Labor. Und ich arbeite dort natürlich als Psychologe und nicht als Philosoph. Die Haupttätigkeit war ursprünglich eine Forschungstätigkeit. Das heißt, ich bin für ein Forschungsprojekt engagiert worden. Und zwar hat sich das damit beschäftigt. Das gehört einer Disziplin an, die heißt, nennt sich Verhaltenstoxikologie. Da geht es darum, ob sich Blei auf kognitive Leistungsfähigkeit auswirkt beim bleiexponierten Arbeiter. Also das sind normal Arbeiter, die in der Batterieindustrie arbeiten, das sind auch eventuell Lackierer, Spritzlackierer. In der Porzellanindustrie wird mit Blei gearbeitet. Das ist ein klassisches arbeitsmedizinisches Thema, das eben mit psychologischem Instrumentarium behandelt wird.
Also auf das Thema bist du gekommen schon mit deiner Diplomarbeit?
Nein, die Diplomarbeit hat ebenfalls im AKH stattgefunden, das war auf der Psychiatrie, das ist um Denkstörungen bei schizophrenen Patienten gegangen, aber so habe ich die Kontakte knüpfen können auf die Arbeitsmedizin und bin eben dort dann mit dem Blei-Projekt eingestiegen. Was natürlich schon eine große Umstellung war, also von einem philosophischen Klima eben ins AKH zu kommen, in medizinischen Betrieb mit allen seinen Facetten. Also wir haben ja, wie gesagt, wirklich kranke Leute auf der Station liegen und auch in der Ambulanz sind kranke Menschen. Also sie sind wie, unser Labor besteht aus Chemikern, aus Biologen, aus Biochemikern. Also das ist eine echte, handfeste, naturwissenschaftliche Atmosphäre, die schon natürlich eine Attraktivität für mich gehabt hat. Das ist nicht Naturwissenschaftler, als Gelernter.
Ein bisschen was hat es ja vielleicht doch mit Philosophie zu tun. Die Frage, macht Blei blöd?
Ja. Oder? Naja, die Römer, es gibt ja die Theorie, dass das römische Imperium deswegen zugrunde gegangen ist, weil halt Bleigefäße verwendet worden sind. Und in der Tat können wir das ja nicht bestätigen im Nachhinein, dass Blei halt wirklich nicht übermäßig fruchtbringend oder fruchtbar ist für die kognitive Leistungsfähigkeit.
Aha, ja. Und was ist an dieser Arbeit? Also Arbeitsmedizin?
Ja. Arbeitsmedizin ist eine wissenschaftliche, also medizinische Teildisziplin und die sehr interessant ist. Und zwar, sie beschäftigt sich hauptsächlich mit den Auswirkungen der Arbeit auf den Menschen, und zwar mit den gesundheitlichen Auswirkungen. Also klassische arbeitsmedizinische Themen sind eben neurotoxische Substanzen wie Blei, Lösemittel, Vanadium und so weiter. Lärmbelastung spielt eine Rolle. Belastung des Bewegungsapparates. Das ist so die klassische Domäne der Arbeitsmedizin. Die Ärzte auf der Arbeitsmedizin sind auch alle Internisten. In jüngerer Zeit sind halt bestimmte Krankheitsbilder hinzugetreten in der modernen Arbeitswelt, die auch gewissermaßen die Rechtfertigung sind, warum ich dort bin. Also zum Beispiel das Burnout-Phänomen, das Mobbing-Phänomen. Das sind alles psychologisch-psychiatrische Themengebiete, die eben in den letzten 15, 20 Jahren aktuell geworden sind. Und natürlich diesem Umstand hat auch die Arbeitsmedizin als wissenschaftliche Disziplin Rechnung getragen, indem sie sich damit vermehrt beschäftigt.
Also du sagst jetzt, Biologen im Labor, Chemiker im Labor, Internisten an der Klinik, ja. Mindestens ein Psychologe, ja, den wir schon identifiziert haben. Also das ist eine sehr, du sagst eine Teildisziplin, aber selber eine sehr interdisziplinäre. Ja. Also das ist sozusagen ein vielfach gewobener Knoten in einem großen Netz.
Das ist das Spannende an diesem Fach ist, dass es ein Querschnittsfach ist, in dem Sinn, dass es sehr viele unterschiedliche Spezialgebiete vereinigt und unter sich vereint. Also zum Beispiel in der Arbeitsmedizin spielen neurologische Krankheitsbilder Rolle, dermatologische Krankheitsbilder, eben psychologische Phänomene. Also das ist gewissermaßen aus meiner Warte das Faszinierende daran. Also die Königsdisziplin der Leichtathletik ist ja auch bekanntlich der Zehnkampf, wo sozusagen einer mehrere Sachen können muss, und in der Arbeitsmedizin scheint das eben auch der Fall zu sein, dass eben große Variabilität, eine große Flexibilität notwendig ist.
Und was ist dein Spezialgebiet? Ist das geblieben mit diesen?
Ja, das hat sich eigentlich durchgezogen bis heute, eigentlich, dass die Verhaltenstoxikologie halt in allen Variationen eigentlich das ein Hauptinteresse geblieben ist. Also wir haben uns jetzt zum Beispiel vermehrt eben auch mit Mobbing, mit Burnout, also mit eher psychologischeren Themen, klassisch psychologischeren Themen auseinandergesetzt. Aber das sind sozusagen die, und ein wichtiger Tätigkeitsbereich ist natürlich psychiatrische Diagnostik, in dem Sinne, weil bei uns sind es nicht viel Patienten halt, die mit dubiosen Beschwerden, um das vorsichtig zu formulieren, auftauchen. Also die zum Beispiel Herzbeschwerden bekommen, wenn sie ein geschaltetes Handy angreifen müssen, die bei Plastiksackern im Supermarkt Tauderschläge bekommen etc. Also es sind doch Zustandsbilder, die gewisse Affinität zu psychiatrischen Krankheitsbildern.
Diese Kompetenzen, die du da brauchst, hast du die im Spital erworben erst oder schon im Studium was gelernt? Und was ist jetzt von dem Philosophiestudium an dem für diese Sachen übergeblieben oder auch von dem Psychologiestudium?
Ja, was man vom Psychologiestudium sehr gut verwenden kann, ist natürlich die methodischen Kenntnisse. Also gerade für Forschung ist Statistik unglaublich wichtig. Also es gibt ja kein Paper, was man schreibt, wo man nicht Statistik, kaum ein Paper. Also das ermöglicht, gewisse Kenntnisse der Statistik ermöglichen es auch, woanders mitzuarbeiten, eventuell auf anderen Abteilungen, mit anderen Richtungen. Das ist eine ganz wertvolle Erfahrung eben gewesen, dass man dann nicht, wenn man Statistik nicht beherrscht, ist man relativ ausgeliefert gegenüber dem, was man liest.
Und also Statistik ist wirklich sowas wie eine Grundlagenwissenschaft.
Ja, würde auf alle Fälle sagen, ja. So pervers es vielleicht klingen mag, ohne Statistik wird man kaum Wissenschaft betreiben können. Und wenn man sich mit Statistik nicht beschäftigt, ist man sozusagen in einem neutralen Statistiker ausgeliefert, der inhaltlich wieder wenig von den Sachen weiß. Also es kann nur die Devise lauten, massive Weiterbildung in dem Bereich und natürlich halt einen Experten, wenn man wirklich Spezialfragen hat auf dem Gebiet.
Aber das ist sicher was in der Philosophie keine Rolle spielt, außer eben als Thema selbst in gewissen Bereichen der Wissenschaftstheorie oder so. Ist da von der Philosophie was?
Naja, von der Philosophie ist natürlich sind diese Grundfähigkeiten einmal übergeblieben. Also, dass man halt einen Text strukturieren kann, auch einen Text strukturiert betrachten kann, dass man argumentieren kann, dass man schreiben kann, was im Wissenschaftsbereich natürlich dort auch sehr wichtig ist, obwohl natürlich die Papers immer nach einem bestimmten Schema ablaufen. Was halt meiner Meinung nach der Hauptbenefit ist aus dem Philosophiestudium, ist halt eine bestimmte Art des Herangehens an Problemstellungen. Also zum Beispiel, wenn ich in der Aufgabenstellung bekomme, Konzept zu schreiben oder Studiendesign zu entwerfen, dann beschäftige ich mich einmal hauptsächlich, welche Positionen können in dieser Fragestellung eingenommen werden. Mich interessiert gar nicht der Inhalt von den einzelnen Positionen, sondern ich schaue, welche Positionen gibt es auf diesem Schlachtfeld der Diskussion, wie hängen die untereinander zusammen, welche schließen sich aus, wie haben sich die historisch formiert, die wechseln ja auch ständig. Erst nach dieser eher formalen Betrachtungsweise komme ich zu inhaltlichen Fragen. Also wir haben gerade jetzt arbeiten wir Projekt aus über organische Lösemittel, wo es darum geht, ob organische Lösemittel halt eben kognitive Beeinträchtigungen hervorrufen. Und der erste Schritt ist halt einmal der gewesen, man schaut, welche Positionen da am Markt sind. Da gibt es zum Beispiel die Position, dass organische Lösemittel kurzfristige kognitive Beeinträchtigungen machen, die halt massiv sind und dann nach Abklingen der Exposition wieder zurückgehen. Oder es gibt die Position, dass halt langfristige Beeinträchtigungen da sind, die erst im höheren Alter manifest werden, wenn sozusagen der normale Demenzprozess schon weit genug fortgeschritten ist. Und prinzipiell interessieren mich einmal prima vista, welche Positionen da im Spiel sind. Und da gehe ich erst inhaltlich mit den Sachen. Und das ist etwas, was man im Psychologiestudium gelernt hat, im Philosophiestudium gelernt hat, nämlich eine formale Betrachtungsweise.
Eine ganz andere Dimension ist ja die kommunikative. Ich meine, es ist sowieso schon die die Kommunikationslage im akademischen Bereich eine andere als im privaten Leben oder im Business. Und es ist die Kommunikationslage im Philosophiestudium ja wirklich noch einmal eine ganz eigentümliche. Ja. Hat man da Vorteile, hat man da Nachteile?
Ja, ich glaube, dass man Vorteile hat, weil man gewissermaßen, weil man diese Flexibilität gelernt hat. Erstens einmal durch diesen Positionenpluralismus in der Philosophie, dann natürlich durch das zweite Studium. Also man ist einfach, man ist relativ wendig, man kann sich relativ rasch in fremde Terminologien einarbeiten. Und ganz abgesehen davon braucht man sich auch gar nicht adaptieren hundertprozentig. Also die eigene philosophische Ausdrucksweise oder so, die kommt einem durchaus zugute. Die wird in einem sehr fremden Milieu oft das, irgendwie sehr als belebend empfunden, als bunter Fleck.
Conrad's mother said, Conrad dear, I must go out and leave you here. But mind now, Conrad, what I say. Don't suck your thumbs while I'm away. That great tall tailor, he always comes for naughty boys who suck their thumbs. And ere they wonder what he's about, he's got his great long scissors out. Snip, snip, the scissors go, and Conrad cries out, oh! Snip, snip, they go so fast, and Conrad's thumbs are off at last. Well, Mama had scarcely turned her back when the thumbs were in.
Du hast jetzt deine Arbeit auf diesem Gebiet der Arbeitsmedizin und auch diese Disziplin als solche vor allem beschrieben unter dem Gesichtspunkt, dass da sehr, sehr viele verschiedene Forschungsrichtungen und Kompetenzen zusammenlaufen, dass das eine Sache ist, in der eine ganz große Breite von Daten, von Hypothesen berücksichtigt werden muss, von ganz verschiedenen Blickpunkten auf ein und dieselbe Sache. Ist nicht aber doch so, stimmt das nicht, was man so immer sagt, dass man in dem Bereich nur überlebt, weil man sich zugleich auch sehr, sehr spezialisiert?
Ja.
Ist da Spannung?
Ja, nee, das ist schon eine große Spannung, ne? Weil einerseits ist sozusagen die moderne Wissenschaft spezialisiert in dem Sinn, dass man einfach sehr tief bohrt. zumindest auf den ersten Blick an bestimmten Stellen. Und diese extreme Querschnitt, den man erstens einmal durch diese beiden Studien hat und dann noch einmal in dem Fach Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie, natürlich gibt es da Spannungen. Also, aber es ist auch eine gewisse nervliche Belastung. Also man hat ja doch teilweise völlig unterschiedliche Themen zu bearbeiten. Also man geht, was weiß ich, in der Philosophievorlesung über Wittgenstein und am nächsten Tag muss man einen Vortrag halten über das Blei. Das ist schon eine andere Welt. Ne? Also es ist nicht so, dass man sagt, man hoppt von Wittgenstein zu Kant oder so. Also man wechselt schon wirklich, wechselt die Welt gewissermaßen.
Aber auch innerhalb der Fragestellungen, die du da beschrieben hast, das ist doch ein gigantischer Unterschied, ob ich da jetzt eine empirische Studie über Blei-Exposition und kognitive Leistungsfähigkeit mache oder so ein Thema wie Mobbing oder dergleichen, wo man sich denkt, das ist doch eigentlich mehr in der Sozialpsychologie oder Sozialmedizin. Also das sind ja auch schon ganz verschiedene Dinge.
Klar, also auch in den psychologischen, arbeitsmedizinischen Themenbereichen gibt es sozusagen diese Spannungsfelder. Ne? Also bestehen eigentlich hauptsächlich darin, dass man in manchen Bereichen eben wirklich was messen kann. Also zum Beispiel das Blei kann man messen, ganz empirisch im Blut zum Beispiel, ne? Oder im Knochen. Also da haben sie eine handfeste Zahl, die rauskommt. Währenddessen, was weiß ich, wenn man eine Mobbing-Studie macht oder etwas dergleichen, hat man es halt mit einem komplizierten Menschen zu tun. Man muss mit Fragebögen arbeiten, mit Interviewtechniken. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Aber prinzipiell belastender ist gewissermaßen diese Breite von Wittgenstein zur Arbeitsmedizin generell oder zur Arbeitspsychologie. Und natürlich kann man schon allein aus zeitlichen Überlegungen natürlich nicht 100% immer die absolute Tiefe erreichen, in dem Sinn, dass man alles liest zu einem Thema. Also man muss einfach natürlich sich die Sachen einteilen, man muss rationell an die Sache rangehen. Also das beinhaltet auch zum Beispiel, dass man halt weniger liest zu den Themen. Also oder man legt sehr oft ein Buch weg. Also was weiß ich, wenn ich in der Auftritt ein Buch lese und nach einer gewissen Gnadenfrist verstehe ich das Buch nicht oder es sagt mir nichts, dann lese ich einfach weg. Also es hat gewissermaßen eine Chance. Ne? Wenn es die Chance nicht nützt, dann ist das Buch schuld. Also das wird natürlich forciert. Allerdings glaube ich, ist es schon so, dass nicht immer das tief ist, was man gemeinhin als Tiefe bezeichnet. Also sozusagen auf den ersten Blick würde man sagen, tief geht man bei dem Wittgenstein oder bei dem Kant, wenn man alles gelesen hat, zur Kritik der reinen Vernunft zum Beispiel, also im kategorischen, alle Sekundärliteratur.
Ja, aber das ist so, wie man eben in der Wissenschaft zunächst einmal glaubt, dass Tiefe heißt Spezialisierung, heißt alles kennen, was da gesagt wurde, gesagt werden kann. Das heißt, in dieser Bedeutung ist Tiefe der Detailreichtum, indem man das Feld kennt. Ja. Ne? Aber das ist schon klar, glaube ich, ne? Dass in der Philosophie noch andere Bedeutungen oder Bedeutungsfacetten des Tiefen
erstens einmal, wenn man
geistern, ne?
Genau, weil eben halt, wenn man halt oft vor lauter Wald die Bäume nicht mehr sieht, vor lauter Sekundärliteratur einfach, weil da irrsinnig viel Schrott natürlich dabei ist. Also man kommt ja, es ist erstens wiederholt sich's, zweitens ist es teilweise abgeschrieben auf irgendeine Art und Weise. Also man muss da schon gewisses Qualitätsbewusstsein entwickeln, welche Sekundärliteratur wirklich davon relevant ist. Eine ganz bestimmte Form von Tiefe, glaube ich, erreicht man auch dadurch, dass man die verschiedenen Gebiete untereinander in Kontrast setzt. Also es ist doch so, dass wenn man philosophisch arbeitet oder philosophisch schreibt oder studiert, oder wie man das bezeichnet, dass man da gewisse Denkfiguren oder Herangehensweisen, die wir ja vorher schon angesprochen haben, natürlich implantieren kann in eine andere Tätigkeit, in eine naturwissenschaftliche, empirische eher. Und da ist das Philosophiestudium auch, das in einem neuen Licht erscheinen lässt. Vielleicht in einem Licht, in dem es jemand anderer, der die Philosophie nicht hat, nicht sehen kann. Und umgekehrt ist es auch wieder so, dass durch die Kontrastsetzung von empirischer Forschung und Philosophie etwas natürlich, dass man da auf bestimmte Merkmale, bestimmte Eigenschaften der Philosophie wieder darauf aufmerksam wird. hat, die man vielleicht sonst nicht gesehen hätte. Das heißt, es gibt durchaus einen Effekt, einen Synergieeffekt von mehreren, von diesen mehreren Gegenständen, die nebeneinander existieren, und es muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Natürlich ist es so, dass halt das Damoklesschwert des Dilettantismus, dem muss man natürlich ausweichen. Also das
finde ich ist ein sehr interessanter Gedanke, wenn man wenn ich dich richtig verstanden habe, dann meinst du, dass das, was man mit dieser Frage nach der Tiefe meint, eben nicht nur unter diesem einen Paradigma, unter diesem einen Leitbild gesehen werden sollte, des Bohrens.
Des Bohrens,
also, genau. Dass das Tiefe, umso tiefer wird, je weiter man bohrt.
Die Literatur ist auch meeresbreit, aber nicht meerestief.
Und das, eben, an der Oberfläche der verschiedenen disparaten Details oft sehr, sehr viel interessantere Dinge abspielen, als in dieser geheimnisvollen
Tiefe,
im Sinne von überraschenden Korrespondenzen oder Resonanzen oder so. Ja, und das ist ein sehr wichtiger Gedanke, weil man ja gerade in der Philosophie gibt es ja doch so ein altes Vorteil, dass man die am meisten wissen, am wenigsten schätzt. Also in der Philosophie, ich bin zumindest in meinem Studium so erzogen worden, dass die Vielwisser mit einer gewissen Verachtung betrachtet worden sind, weil eben das Vielwissen gerade die Tiefe sozusagen das Bohren verhindert.
Ja,
Aber wenn man gar nicht so sehr am Bohren interessiert ist, dann kann man eben auch an dieser sogenannten Oberfläche oft viel interessantere Effekte finden.
Ne? Also ich glaube, ganz wichtig ist auch beim Philosophie, nicht beim Philosophiestudium, dass man nicht so gewissermaßen stecken bleibt in der Tiefe, dass man einfach sich eine eigene Position erarbeitet. In dem Sinn, dass man einen Standpunkt einnimmt. Also das ist sehr oft, wird sehr oft auch teilweise falsch unterrichtet auf der Universität. Also das Ziel von einem Philosophiestudium kann ja nur sein, unter anderem, dass derjenige, der das macht, lernt, zuzugreifen, in dem Sinn, dass er eine Meinung artikuliert, dass er sich positioniert. Das wird sehr selten gemacht oder viel zu wenig. Also die meisten Studenten bleiben doch ein bisschen in der Unverbindlichkeit stecken, in dem Sinn. Also ist ganz wichtig, glaube ich, dass man da einen Erfolg hat, auch eine gewisse Befriedigung persönliche, ist, dass man sich einen Standpunkt erarbeitet, der unbedingt, der natürlich schon mit der Literatur in Eingang stehen muss, aber der nicht unbedingt nach einem jahrzehntelangen intensiven Studium der Sekundärliteratur aufgestellt werden muss.
Ja, man schließt sich jetzt dann doch der Mehrheit an.
Genau.
Oder so. Ja. Darf ich nochmal zurück auf diese Sache kommen mit der Tiefe als solche? Also ich glaube ja, dass hinter dieser Beliebtheit der Bohrmetapher, der Bohrmaschinenmetapher, sozusagen, dass sich da drinnen noch was anderes versteckt, nämlich genau eben ein Interesse am Verborgenen. Ne? Also dass gerade in der Philosophie das, was man als den tiefen Gedanken oder so bezeichnet, einer ist, der sozusagen an der Grenze von Verborgensein und Wiederentdecken oder Entbergen sich so herumbewegt. Ne? Das gibt also bei dem Wittgenstein gibt es ein paar so ganz lustige Bemerkungen hin und wieder, ein paar so, ich habe das jetzt nicht so wörtlich im Kopf, wo er sagt, das Charakteristische für Philosophen sind Verhaltensweisen wie die folgende, dass sich einer hinstellt, auf einmal alles unterbricht, einfriert, in die Luft schaut und dann sagt, ein Satz, eigentlich ganz was Komisches. Also, das sozusagen, und wir konnten das eigentlich, wieso, wir reden die ganze Zeit und haben es nie sehen können. Ja. Unter dem, was wir da normalerweise tun, ist noch was verborgen, das jetzt da entdeckt werden müsste, und das ist ein erster kleiner Schacht, dieses Erstaunen über das, dass man sozusagen immer etwas Verborgenem nachgeht, und je näher man dem kommt, umso weiter schiebt man es immer raus, weil das der eigentliche Spaß an der Sache ist, kommt das nicht auch so vor.
Ja, oft ist es Angst auch vor das tiefen Bohren ist auch oft zurückzuführen auf eine Angst vor dem Positionsbeziehen. Also indem man sozusagen immer wieder in so einen Leseregress hineinfällt, immer wieder was Neues und was hat der gesagt, was hat der Meier zum Huber gesagt und der Huber hat über den Müller geschrieben, ist es ja auch eine Art von Ausweichen einer eigenen Auseinandersetzung. Also ich glaube, vielleicht dieses tiefen Bohren sollte immer zum Ziel haben, dass man irgendwo mal anlangt und sich eine eigene Plattform errichtet, eine Meinungsplattform. Dann ist das, diese Funktion hat letztendlich von Philosophie, nicht nur jetzt Sekundärliteratur, sondern generell.
Also diese Dissertation, die du da jetzt in Philosophie geschrieben hast und eingereicht hast, die beschäftigt sich mit der Philosophie des frühen Wittgenstein. Es war auch schon die Diplomarbeit, die war über den Bildbegriff im Traktatus von Wittgenstein und jetzt hast du eine Dissertation über den Symbolbegriff beim frühen Wittgenstein. Diese Dissertation ist in ihrer Form, möchte ich sagen, ein bisschen gezeichnet von deiner bisherigen beruflichen Karriere. Die ist nicht wirklich so ein Aufsatz oder so eine Publikation, wie man es in der Arbeitsmedizin macht, sondern es ist schon eine richtige philosophische Dissertation, also aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich. Aber sie hat ein bisschen was von dieser naturwissenschaftlichen Einstellung. Es ist eine ganz bestimmte These, die du da, eine ganz bestimmte Fragestellung und zu dieser Fragestellung eine ganz bestimmte These und die wird aufgestellt und dann wird gesagt, das spricht dafür, das spricht für das und dann wird gesagt, so ist und dann ist die auch schon wieder aus. Wovon handelt die?
Ja, also die Hauptthese ist die, dass der frühe Wittgenstein, so wie der vermeintlich späte Wittgenstein, sozusagen immer der Ansicht war, dass die Umgangssprache, so wie sie ist, völlig in Ordnung ist.
Also da geht es um dieses Problem Philosophie als Sprachkritik, Philosophie als ein Programm der Analyse der Sprache und was sind bei so einer Kritik oder bei so einer Analyse, ist ja immer das Interessante, was sind da die sozusagen Normen, an denen man sich orientiert. Ne?
Also gewissermaßen, vielleicht demonstriert man es am besten am Carnap, der Gegenposition zum Wittgenstein in allen seinen Phasen eingenommen hat. Also der Carnap geht davon aus, dass es logische Syntax gibt und dass in der Umgangssprache es sehr oft vorkommt, dass diese Syntax verletzt wird in dem Sinn, dass sie einfach Regeln gebrochen werden.
Also man kann sozusagen die grammatischen Regeln einhalten, aber trotzdem gegen irgendwelche darunterliegende logische Regeln verstoßen, ohne dass es dann auffällt, ohne dass es beißt.
Der Philosoph, dessen Aufgabe ist es gewissermaßen, diese Unfälle aufzuzeigen. Nur der Wittgenstein, so ist eine Hauptthese von der Dissertation, der frühe Wittgenstein, dem diese Position oft unterschoben wird, argumentiert anders. Der Wittgenstein geht davon aus, dass die Sprache, so wie sie ist, die Umgangssprache, völlig auch logisch geordnet ist. Sozusagen, dass das Einzige, was passieren kann, Missverständnisse sind, die derjenige, der mit der Sprache umgeht, diese Person passieren. Also zum Beispiel, das sind Missverständnisse, die durch den praktischen Gebrauch von Zeichen passieren. Das sind Missverständnisse, die durch die Zeichen, die äußere Zeichengestaltung provoziert werden. Die Aufgabe von der Philosophie besteht sozusagen darin, für den frühen Wittgenstein, sowie auch für den späten, eben darauf hinzuweisen, dass die Sachen auf der Oberfläche anders, oft sogar eine andere Tiefe suggerieren, eine andere Tiefengrammatik suggerieren, als es wirklich der Fall ist. Also zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel einfach. Also Wittgenstein bringt selbst den Satz, Sokrates ist identisch. Also ein sinnloser Satz. Und die Frage ist, warum ist der Satz sinnlos? Und der Wittgenstein argumentiert folgendermaßen, er sagt, Sokrates ist identisch, ist nicht deswegen sinnlos, weil identisch kein Eigenschaftswort ist und deswegen nicht an dieser Stelle positioniert werden kann. Wittgenstein sagt, identisch wird in diesem Satz als Eigenschaftswort verwendet, weil es eben genau an dieser Stelle steht. Es ist in diesem Fall ein Eigenschaftswort. Identisch ist bezeichnet eine Eigenschaft. Nur, der Unfall ist auf einer anderen Ebene passiert. Wir als Sprecher haben vergessen, dem Wort als Eigenschaftswort eine Bedeutung zu geben. Das ist sozusagen der springende Punkt. Also es wurden keine logischen, taktischen Regeln verletzt, wie das zum Beispiel der Carnap sagen würde, sondern wir haben eine willkürliche Bestimmung nicht getroffen. Wir haben identisch als Eigenschaftswort keine Bedeutung gegeben.
Also das ist eigentlich auch eine Vorstellung von Kritik oder Analyse der gewöhnlichen Sprache, die sagt, dass die wichtigen Einsichten, diagnostischen Einsichten, die wir zu treffen haben, eigentlich viel näher oben an der Oberfläche sahen und nicht erst in der Tiefe durch Nachforschen gefunden werden müssen, durch Erfinden einer Substruktur, mit der verglichen, dass der Satz sozusagen falsch ist, sondern es ist was ganz Normales nicht gemacht worden oder vergessen worden.
Also auch die Sprachkritik vom frühen Wittgenstein ist eine Kritik, die Gegenstände auf der Oberfläche zurechtrückt. Also die Verwendung von Zeichen, die Gestaltung von Zeichen. Also es wird nicht großartig in die Tiefe gebohrt, in dem Sinn, dass Substrukturen entwickelt werden, logisch-syntaktische Strukturen, Kalküle, sondern dass prinzipiell die Sache, so wie sie ist, genommen wird, auf den Tisch gelegt wird und sozusagen auf der Oberfläche seziert wird.
Jetzt sehe ich, dass wir mit unserer Zeit so gut wie zu Ende gekommen sind. Jetzt haben wir ja am Schluss doch noch ein bisschen was über deine philosophische Arbeit geredet, die wir vielleicht extra nochmal würdigen sollten. Wir verabschieden uns, mein Gesprächspartner Alfred Barth und ich, und ich möchte am Schluss noch darauf hinweisen, dass die nächsten zwei Sendungen, also in 14 Tagen und in 4 Wochen, von Herbert Rachowitz gestaltet werden. Ich glaube, zu dem doch für uns alle sehr, sehr aktuellen Thema Bildung, Bildungsreform, Universität, Universitätsreform. When the rain goes tumbling down in the country and the town, all the good little girls and boys stay indoors and mind their toys. Robert says no one at pause. It's better out of doors where rain it did in a minute. Robert
the root wind for him, and it blew his hat for him. Well, he's reached such a height, he is nearly out of sight. Where he fell, no one yet can tell.